Das Thema unserer heutigen Predigt heißt drei besondere Anweisungen. Denn wir finden in diesem Textabschnitt drei besondere Anweisungen, worauf wir nachher eingehen wollen. Charles Hutton Spurgeon, der sagte zu seiner Zeit, oder hatte zu seiner Zeit von einem Mann berichtet, der ein paar größere Stapel Holz zersägen wollte. Damals musste man das noch mit der Handsäge tun. Ich weiß nicht, ein oder zwei Mann Säge. Keine Ahnung. Jedenfalls, der Mann setzte alle Kräfte in Bewegung und strengte sich mächtig an, dieses Holz zu zersägen. Kam aber mit seiner Arbeit nicht richtig voran. Er kam nicht richtig vom Fleck. Es gab kein Stück. Der Grund lag nämlich darin, dass seine Säge schon ganz stumpf geworden war. Als der Mann von jemand anderem gefragt wurde, der sich eben auch im Sägen ausgekannt hatte, und er gefragt wurde, warum er denn nicht zuerst einmal endlich seine Säge scharf machen würde, da antwortete dieser Mann, dazu habe ich jetzt keine Zeit, denn die Arbeit eilt. Spurgeon nimmt dieses Beispiel für unser Gebetsleben her. Wir als Kinder Gottes, wir wollen auch allermeist, dass die Arbeit gelingt und dass es vorwärts geht. Aber wir meinen manches Mal, wir hätten grundlegend keine Zeit, um gründlich ins Gebet zu gehen. Die Arbeit soll gelingen, aber für Gebet nehmen wir keine Zeit. Aber vielleicht müssen wir es auf Dauer lernen, dass Beten kein Zeitverlust ist, sagt Spurgeon, sondern ein Zeitgewinn. Wenn Jesus mit uns Zwiesprache halten kann, uns Weisung und Erleuchtung für bestimmte Aufgaben geben kann, dann geschieht es oft, dass wir an einem einzigen Tag viele Stunden dadurch gewinnen. Er sieht durch die Probleme, die Lasten schwer vor uns stehen. Er sieht Lösungen, wo wir nur verworrene Situationen erkennen. Darum müssen wir uns von ihm den rechten Blick schenken lassen. Also das ist so eine Sache. Wir denken, wir hätten einen Zeitverlust im Gebet. Dabei kann man einen Riesengewinn draus haben. In unserem heutigen Text führt uns Jakobus hier zu drei ganz besonderen Anweisungen. Und zwar, wenn wir diese Anweisungen betrachten, sehen wir alle drei Anweisungen, die haben mit Gebet zu tun. Deswegen auch der Vorspann mit Gebet. Letzten Sonntag hatten wir uns ja hier in Jakobus 5 ausführlich mit dem Vers 12 beschäftigt. Ich möchte es ganz kurz noch wiederholen. Unser Thema war in Vers 12, vor allem aber, meine Brüder, schwöret nicht. Und gerade damals im Judentum war das Schwören ein Bestandteil im Alltag. Wir haben es letztes Mal gehört, es wurde damals beim Tempel geschworen, es wurde beim Gold des Tempels geschworen, es wurde beim Altar geschworen, es wurde aber auch beim Himmel geschworen und es wurde bei der Erde und bei vielem anderen geschworen. Doch der Schwur war letztendlich nur dann verbindlich, wenn man den Schwur letztendlich direkt auch mit Gott oder mit Gottes Namen in Verbindung gebracht hatte. Deshalb hatte auch der Herr Jesus die Menschen in der Bergpredigt schon dazu aufgerufen, gar nicht zu schwören, sondern das Ja soll ein Ja sein und das Nein ein Nein. Das heißt, man muss dir und auch mir vertrauen können, dass wir zu unserem Wort stehen und dass wir das auch so meinen, was wir sagen. Wahrhaftigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit, das sind Eigenschaften, die bei uns ersichtlich sein sollten als Kinder Gottes. Und Jakobus hatte in gleicher Weise wie der Herr Jesus dazu aufgerufen, nicht zu schwören. Im Gesamtzusammenhang sehen wir, dass Jakobus das Schwören mit dem Unrechtleiden des Gläubigen in Verbindung bringt. Weil er im Voraus viel vom Unrechtleiden des Gläubigen spricht. Vielleicht ist man gerade in Bedrängnis oder im Ertragen von Unrecht eben schneller dabei, vielleicht auch Gott irgendwelche Versprechungen oder Schwüre abzugeben. Kann ja auch sein. Herr, wenn du mich da rausbringst, wenn du mich heilst oder sonst was, dass man dann, oder wenn du diese Bande löst, dann tue ich dies und jenes. Oder wie es damals war, dass man schnell einen Schwur ausgesprochen hatte und dass man den in dieser Weise womöglich bewusst nicht gehalten hatte. Natürlich sollten es auch wir sehr ernst nehmen, wenn wir Gott etwas versprechen. Wir dürfen ihm schon etwas versprechen. Aber dass wir uns dann auch dazu stellen, dass unser Ja auch vor Gott ein Ja ist und unser Nein ein Nein. Prediger 5, Vers 3 sagt, wenn du Gott ein Gelübde tust, so versäume es nicht, es zu bezahlen. Denn er hat kein Wohlgefallen an den Toren. Darum halte deine Gelübde. Also muss ich schon bewusst sein, was man tut, wenn man Gott etwas verspricht. Doch gerade auch im Unrecht leidend schwört auch mancher, vielleicht sogar demjenigen, der ihm Unrecht tut, dies oder das zu tun, eben böse Absichten zu haben, wenn man dann aus der Situation irgendwann befreit ist. Vielleicht hatte auch schon manch einer sogar geschworen, sich am anderen zu rächen, der ihn unterdrückt. Doch Jakobus sagt ganz klar, lass es. Der Herr Jesus sagt es auch, lass es. Und worin begründet Jakobus hier im Vers 12? Worauf begründet er diese Aussage, dass wir nicht schwören sollen? Er sagt am Ende von Vers 12, damit ihr nicht unter ein Gericht fallet. Und er meint hier eben das Gericht Gottes. Natürlich kann es auch menschliches Gericht sein, aber wir meinen, dass es hier göttliches Gericht ist, das Jakobus anspricht. Denn wir wissen aus Vers 9, dass er dort sagte, siehe, der Richter steht vor der Tür. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht unter das Gericht des Richters fallen. Denn der Richter ist der Herr Jesus und er kann jederzeit eintreten. Dies jetzt nur so im Zusammenhang eine kurze Wiederholung. Das sollte uns nochmals einen kurzen Einblick in den Gesamtzusammenhang geben. Gehen wir jetzt weiter zu den Versen 13 bis 16. Jakobus gibt uns hier, wie gesagt, drei Anweisungen und die Anweisungen, die sind auch ganz praktisch. Der ganze Jakobusbrief ist ja auch sehr praktisch. Und alle drei Anweisungen, die beziehen sich auf das Gebet. Noch einmal kommt Jakobus auch hier jetzt auf das Unrechtleiden zurück. Also das zieht er schon ein ganzes Stück weit mit hinein in die Themen. Was soll derjenige tun, der Unrecht leidet? Zum Beispiel so jemand wie Hiob. Hiob hatte Unrecht ertragen müssen. Oder jemand, der als Christ Benachteiligungen ertragen muss. Vielleicht auch Verleumdungen, Verfolgung oder andere Situationen um Jesu Willen aushalten muss. Jakobus sagt, hier in Jakobus 5, Vers 13, leidet jemand von euch Unrecht, der bete. Das ist die erste Aufforderung. Leidet jemand von euch Unrecht, der bete. Als zweites finden wir im gleichen Satz einen weiteren Aufruf. Vers 13b. Ist jemand guten Mutes, sagt er hier, der singe Psalmen. Und die dritte Aufforderung finden wir in Vers 14. Hier sagt er, ist jemand von euch krank, der lasse die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Also drei wichtige Anweisungen in Bezug auf das Gebetsleben. Und dein und mein Glaube, der wird auch in all den verschiedenen Lebensumständen, in denen wir uns befinden, immer wieder geprüft, ob er wirklich auch im Gebet festhält, egal in welcher Situation. Wer Unrecht leidet, soll beten. Wenn jemand guten Mutes ist, der soll im Psalmen singen. Wenn jemand krank ist, der soll die Ältesten holen lassen, dass sie über ihn beten. Wir kommen jetzt auf den ersten Punkt zu sprechen, und zwar erstens, leidet jemand Unrecht, der bete. Schlachter übersetzt hier in Vers 13, leidet jemand von euch Unrecht, der bete. Ich habe mal in die Elberfelder Übersetzung hineingeschaut, dort heißt es, leidet jemand unter euch Unrecht, der bete. Aber grundlegend geht es um ein Leiden, worin man schwere Dinge zu ertragen hat. Man kann auch sagen, wenn jemand Schlimmes ertragen muss. Es ist an dieser Stelle etwas gemeint, was unter Härte zu ertragen ist. Und manche Situationen, die sind nicht leicht zu ertragen. Es ist wirklich schwer manches Mal. Denken wir nur mal an einen Ehepartner und seinen Ehepartner oder Ehefrau oder Ehemann, die an ihren Ehevertrag gebunden sind. Sie müssen nach Gottes Willen zusammenbleiben. Jetzt ist aber vielleicht die Frau gläubig und der Mann ungläubig und der Mann ist noch Alkoholiker und kommt abends immer wieder zurück und verprügelt die Frau, wenn er heimkommt. Und unter dem Druck soll eine Frau innerhalb der Ehe bleiben. Es kann ja sein, dass man sich vielleicht auch mal kurzzeitig, vielleicht auch mal trennen kann, räumlich. Aber die Ehe ist unauflösbar nach unserer Sichtweise der Heiligen Schrift. Das kann so etwas sein, es kann aber auch etwas anderes sein. Das kann auch Verfolgung sein oder schwierige Situationen am Arbeitsplatz und so weiter. Und wie schnell kann es da auch uns als Kindern Gottes gehen, wenn wir unter schwierige Situationen kommen oder unter Situationen, die wir einfach in Härte zu erdulden haben, dass wir in Selbstmitleid verfallen. Mir geht es ja fortwährend so. Mir geht es ja so schlecht. Dass wir im Selbstmitleid manchmal beinahe untergehen, wenn wir schlimme Dinge ertragen müssen. Vor allem, wenn wir zu Unrecht behandelt werden. Ja, wenn wir Nachteile einstecken müssen. Wenn wir nicht selber nicht zum Zug kommen. Oder wenn wir betrogen werden. Es kann vieles sein. Vielleicht ist es für manches Kind Gottes nicht leicht, wie gesagt, innerhalb einer Ehe zurechtzukommen. Oder es gibt Probleme als Christ am Arbeitsplatz, wenn man da schief angesehen wird. Oder andere fühlen sich auch manchmal unter Glaubensgeschwistern zu Unrecht benachteiligt. Vieles kann uns in unserem Glaubensleben widerfahren. Was aber sollen wir tun? Sollen wir deshalb tatsächlich in Mitleid versenken oder untergehen vielmehr? Oder sollen wir deshalb am Herrn unsere Freude verlieren? Ja, der Herr könnte doch eingreifen, aber er tut's nicht. Wir haben vorhin den Kolosserbrief gelesen, er steht über allen Mächten und allen Gewalten. Okay, wenn er darüber steht, dann lässt er das halt jetzt gerade mal so, die Situation, in der wir sein müssen. Dann müssen wir damit auch klarkommen. Aber auch damit rechnen, dass der Herr jederzeit eingreifen kann und Situationen verändern kann. Und deshalb sollen wir ganz bestimmt nicht resignieren und in Selbstmitleid versinken. Nein, denn Jakobus gibt uns hier ganz klare Anweisungen. Wenn du durch schwere Situationen gehen musst oder Dinge unter Härte erdulden musst, so sagt Jakobus, bete. Geh ins Gebet, halte fest im Gebet. Jakobus sagt, der bete. Und diese Anweisung ist eigentlich ein gegenwärtiges, beständiges Gebet, auf das Jakobus hier abzielt. Der bete. Also fortwährend dem Herrn die Lage bringen. Vielleicht meinen wir manches Mal, wir könnten uns in manchen Situationen auch so beliebig aussuchen, ja, ob wir jetzt wohl geneigt sind zu beten oder nicht geneigt. Oder wenn jetzt der Herr nicht gleich eingreift, ich habe es ihm schon 5-mal gesagt, dass ja, jetzt habe ich mal gesagt, brauche ich nicht mehr dafür beten. Und dann schmollt man vielleicht und zieht sich sogar vom Herrn zurück, womöglich. Doch Jakobus sagt nicht, derjenige, der soll sich mal bitte überlegen, ob es für ihn nicht besser wäre, auch mal zwischendurch zu beten. So würden wir das vielleicht heute sagen, so sanft ausgedrückt, seelsorgerlich. Und ja, überleg dir doch nicht mal, ob das nicht auch was wäre, ob das nicht dran wäre für dich wirklich auch immer wieder zu beten und deine Sache vor den Herrn zu bringen. Nein, das sagt Jakobus so nicht. Jakobus sagt es hier eher im Imperativ, in der Befehlsform. Er sagt einfach, der bete, Amen, befolge es. Wahrscheinlich gar keine Auswahl, laut Jakobus. Es ist einfach die Frage, ob man das tun will, was Gottes Wort sagt oder nicht. Ob wir Täter des Wortes sind oder nur Hörer, wie es im Anfang dieses Briefes sagt. Ja, mancher wird jetzt aber fragen, ja, warum soll ich denn da beten? Wird sich denn dann das Unrecht leiden in Luft auflösen oder was? Vielleicht sagt da mancher, ich merke nichts, dass sich da was verändert in der Situation. Nein, Jakobus sagt nicht, dass sich unbedingt sofort was verändern muss. Sicherlich wird das Gebet nicht immer das Problem sofort beseitigen. Was aber wird geschehen, wenn du betest? Gott wird dir durch das Gebet die notwendige Kraft und die notwendige Gnade zufließen lassen, in dieser Situation zurechtkommen und diese Situation auch auszuhalten, solange er es so richtig hält. Durchzuhalten. Um auszuharren und durchzuhalten, kann nur er die Kraft schenken. Vielleicht müssen wir auch gelegentlich die Erfahrung machen, dass wir aus eigener Kraft nicht besonders weit kommen. Wir kommen vielleicht so weit wie dieser Mann, der mit dem stumpfen Sägeblatt gesägt hat. Ja, wir können auch sägen, wir können auch probieren, aber wir kommen nicht wirklich weiter. Bis wir irgendwann mal da niederliegen und erkennen, ja, so hat es ja keinen Wert. Aber wenn wir mit Gott in Verbindung stehen, wenn wir ihm die Lage bringen, so kann er auch unser Herz und unsere innere Einstellung sogar verändern. Und er kann uns wirklich eine andere Sichtweise schenken auch von den Dingen. Dass wir da nicht drin verzweifeln müssen, sondern dass wir es gelassen nehmen können und sagen, ja, Gott weiß drum, ich habe es ihm hingelegt und Gott liebt mich, da bin ich überzeugt. Und es muss mir zum Besten dienen letztendlich. Gott hat gute Absichten und er hat alles in seiner Hand. Alle Mächte und Gewalten, er kann es jederzeit auch von mir nehmen, wenn er will. So kann auch David im Psalm 27 sagen, dennoch glaube ich zuversichtlich, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Lande der Lebendigen. Psalm 27, Vers 14 ruft er auf, harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Was für ein Zuspruch. Wir brauchen einfach diese Dinge tun. Aber nicht immer gleich denken, ja, jetzt muss ich gleich alles verändern. Jetzt habe ich schon dreimal gebetet, es verändert sich nichts. Ja, Gott hört mich oder will nichts verändern. Dann geht es nach unserem Willen, oder? Nein, es geht nach Gottes Willen. Hinten haben wir diesen schönen Vers hängen. Der Herr lädt uns Lasten auf, aber er trägt sie auch. Aber wir sollen sie ihm auch bringen. Harre des Herrn. Gerade wenn du in schwierigen Situationen bist, harre des Herrn. Auch in schwerem Leiden und Unrecht ertragen. Harre des Herrn. Corrie ten Boom, das war eine Jüdin, die später zum Glauben kam und die furchtbare Dinge auch im Dritten Reich erlebt hat. Sie berichtet in einer Autobiografie, als ich ein kleines Mädchen war, sagte ich zu meinem Vater, Papa, ich habe Angst. Ich werde nie stark genug sein, um eines Tages ein Märtyrer zu werden. Da fragte er mich, der Vater, sagte sie, sag mal, mein Kind, wann gebe ich dir eigentlich das Fahrgeld, wenn du eine Reise unternehmen möchtest? Gebe ich dir das 3 Wochen vorher? Nein, sagte das Mädchen, du gibst es gewöhnlich an dem Tag, an dem ich verreise. Genau, sagt der Papa. Und siehst du, deshalb gibt dir dein himmlischer Vater nicht heute die Kraft, Verfolgung zu ertragen, wenn dich niemand verfolgt und du diese Kraft gar nicht brauchst. In dem Augenblick aber, wo du für Jesus leiden musst, wird er dir die nötige Kraft geben. Im Augenblick brauchst du sie nicht. Corrie ten Boom sagt, ich war getröstet als Kind und spielte weiter mit meinen Puppen. Später gab mir der Herr die entsprechende Fahrkarte. Als ich nämlich leiden musste, strömte die Kraft. Aber erst dann, nicht früher, nicht später, er gab diese Kraft zur rechten Zeit. Darauf dürfen auch wir uns verlassen. Vor allen Dingen, wenn wir mit dem Herrn in Verbindung stehen. Er gibt die Kraft, die entsprechende Kraft zur rechten Zeit. Wir wollen uns manchmal einen Vorrat ansammeln. Ja, und dann kann ich da durch diese Situation durch. Aber wir werden erst die Kraft des Herrn erleben, wenn wir sie wirklich auch in entsprechender Situation brauchen. Und wenn wir auch im Gebet verbunden sind. Bete in schwierigen Situationen. Bete, wenn du durch schwere Situationen hindurchgehen musst. Bleibe in Verbindung mit deinem Herrn und durch den Herrn Jesus mit dem Vater im Himmel. Leidet jemand von euch Unrecht, der bete. Das war die erste Aufforderung. Zweitens. Gehen wir jetzt weiter zum zweiten Punkt. Hier sagt Jakobus in Vers 13b, ist jemand guten Mutes, der singe in Psalmen. Das ist unser zweiter Punkt. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Das ist eine schönere Nachricht. Das erbaut uns mehr, wenn man guten Mutes sein kann, wenn man auch Psalmen singen darf, wenn man nichts so Schweres ertragen muss. Das wünschen wir uns alle. Wer guten Mutes ist, der ist auch eher freudig, der ist auch eher ausgeglichen, der kann auch eher mal pfeifen oder tatsächlich ein Lied singen. Guten Mutes bedeutet vom Grundtext her auch fröhlich zu sein. Wer fröhlich oder guten Mutes ist, für den ist es beinahe etwas Natürliches, dass man so den Herrn auch preist und ihm auch innerlich geistliche Lieder singt, vielleicht auch mit dem Mund oder eben nur im Herzen. Das ist etwas Wunderbares. Und das sieht Gott auch, ob du das mit dem Mund oder mit dem Herzen tust. Und das ist einfach Gottes Wohlgefallen, wenn unser Herz auch mit geistlichen Liedern erfüllt ist oder mit Psalmen. Epheser 5, Vers 19 sagt uns, redet miteinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singet und spielet dem Herrn in euren Herzen. Ja, wir meinen, manchmal ist es so eigentlich egal, was sich uns im Herzen abspielt, aber das ist bei weitem nicht egal. Was spielt sich da ab innen drin? Ist da ein Tempel da, der dem Herrn singt und spielt? Ist da wirklich Erbauung im Herrn in deinem Herzen? Das braucht äußerlich gar niemand zu sehen. Natürlich kann man geistliche Lieder nur im Herzen spielen, wenn man solche Lieder auch selbst gelegentlich singt oder sie auch hört. Ich denke, allein schon deswegen ist der Gottesdienst unendlich wertvoll. Vielleicht geht es dir manchmal auch so wie mir, dass sich diese Lieder ab und zu abspielen unter der Woche im Herzen, wenn man sie bewusst gesungen hat im Gottesdienst oder wenn man sie gehört hat. Oder auch die Lieder in der Bibelstunde. Manches läuft später nochmal nach. Das bringt Erbauung im geistlichen Leben. Das ist etwas, was der Herr durch seinen Geist tut. Er ruft dieses Liedgut oder auch das Gehörte nochmals in Erinnerung. Deswegen ist es auch so unendlich wichtig, dass wir gelegentlich einfach auch zur Ruhe kommen. Dass wir uns besinnen und dass wir sagen, jetzt möchte ich einfach mal nochmal drüber nachdenken, was ich heute gehört habe, im Gottesdienst oder in der Bibelstunde. Nicht einfach weiterspringen und sagen, jetzt sind wieder 10 andere Dinge dran. Einfach mal die Sache auch ein bisschen sickern lassen. Dass der Heilige Geist uns die Dinge auch in Erinnerung rufen kann. Wenn ich natürlich mein Herz mit weltlicher Musik fülle, wenn ich die Volksmusik-Hitparade höre oder Schlager oder sonst etwas, werden sich dann auch geistliche Lieder in meinem Herzen abspielen? Ganz bestimmt nicht. Da wird mein Herz mit anderen Dingen gefüllt sein, die spielen sich dann vielleicht ab, wenn sie meine Seele hervorruft. Oder wenn mein Herz mit weltlichen Medien gefüllt ist. Wie soll denn der Heilige Geist sein Werk tun in meinem Herzen? Dabei will Gott geehrt werden in unserem Herzen. Nicht nur im Gottesdienst, sondern in deinem und meinem Herzen. Das ist sein Gottesdienst. Das ist sein Tempel, in dem er herrschen möchte, in dem er wohnen möchte, in dem er geehrt werden möchte, Tag für Tag. Das mag nicht immer gleich sein. Auch mir geht es nicht immer gleich. Das geht auch schon auch ein Stück weit auch in Bezug auf das Wohlbefinden, dass man nicht immer so frei ist und dass sich da was abspielt im Herzen. Aber ich freue mich jedes Mal drüber, wenn das so fast von alleine kommt, hat das Lied im Herzen und dann, ja, das ist schön und das erbaut einen selber, aber man weiß es auch vor dem Herrn wohlgefällig. Und Jakobus kommt auch hier mit einer Befehlsform. Ist jemand guten Mutes? Also wenn du Fröhlichkeit hast, wenn du guten Mutes bist, wenn du gut drauf bist, sagt man heute, dann singe einfach dem Herrn. Singe ihm mit Psalmen. Kannst auch ein Instrument spielen, auch da geistliche Lieder hervorbringen, wer es kann. Das ist etwas Wunderbares. Das dient zur eigenen Erbauung, aber auch zur Erbauung im Herrn. Also das Singen von Psalmen oder geistlichen Liedern bedeutet, dass man auch Gott darin anbetet. Es dient auch zu Gottes Anbetung. Wir unterschätzen das auch oft. Dass Gott darin angebetet und gepriesen wird. Deshalb fällt es auch unter die Rubrik Gebet. Singe dem Herrn, wenn du guten Mutes bist. Gerade auch das Lob und der geistliche Gesang, das ist etwas, was für dein und mein Glaubensleben auch eine unbeschreibliche Kraftquelle ist. Und aller Wahrscheinlichkeit hält es uns auch ein ganzes Stück weit von der Sünde ab. Das heißt zugleich, Gott soll uns erfüllen. Ob es uns schlecht geht oder auch ob es uns gut geht. Ob wir leiden oder ob wir guten Mutes sind. Allerdings zeigt uns die Bibel auch andere Stellen, wo Leute gar nicht so guten Mutes waren. Oder vielleicht auch körperlich nicht so super drauf. Aber vielleicht waren sie trotzdem guten Mutes. Das sehen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 16. Ich denke, die Situation kennt ihr alle, wo Paulus und Silas ins Gefängnis geworfen worden sind und in den Block eingespannt wurden. Sie hatten eigentlich keinen Grund, um freudig zu sein. Aber vielleicht waren sie wirklich innerlich guten Mutes und haben gehofft, ja, der Herr hilft, und haben um Mitternacht Loblieder gesungen. Also ich wüsste nicht. Das wäre für mich auch eine große Frage. Wenn man in so eine Situation kommt, ob man dann noch Loblieder singen kann. Aber sie haben den Herrn einfach gelobt und gepriesen um Mitternacht. Und was geschah? Gott hat ein Wunder getan. Das Gefängnis erbebte. Die Wächter fielen wie tot zu Boden und die Gefängnistüren öffneten sich. Die Gefangenen wurden frei. Vielleicht geschehen heute nicht solche äußeren Dinge, aber wenn wir innerlich den Herrn loben und ihn preisen, vielleicht gerade auch in schwierigen Situationen, da werden wir vielleicht auch von dieser Gefangenheit unseres Denkens herausgeholt. Da werden unsere Gedanken erschüttert und Gott macht uns frei zu ihm hin. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Ist tatsächlich so, dass wir frei werden, frei von unserer eigenen Gefangenheit. Wenn wir ihn loben und preisen, mögen wir uns in allen Lebenslagen zu ihm ausrichten. Gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter zu einem dritten Punkt. Der wird ein klein bisschen länger als der zweite, weil da liegt jetzt auch das Hauptaugenmerk drauf. Drittens, das finden wir in Vers 14. Paulus sagt hier, ist jemand krank, der lasse die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Das ist doch unser dritter Punkt. Ist jemand von euch krank, der lasse die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Da geht es dann noch weiter in diesem Vers, da heißt es, und sie sollen über ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und genau diese Stelle, das ist eine Anweisung, da wurde in dem Laufe der Jahrzehnte, der Jahrhunderte alles Mögliche daraus gemacht. Ein Großteil können wir auch darin noch heute in der katholischen Kirche finden, was die Kirche daraus gemacht hat. Aber auch evangelikale Kreise oder auch schwarmgeistige Kreise, die haben da vieles verschoben oder die Akzente verschoben in diesem Text. Wir fragen uns, was meint Jakobus hier? Ist es hier eine Zusage oder eine Garantie, dass jeder, der krank ist oder irgendwelche Krankheiten oder womöglich auch Lähmungen hat oder andere Dinge, geheilt wird? Wenn heute jemand im Rollstuhl sitzt und man macht so etwas, wird er wieder aufstehen? Das ist eine wichtige Frage für uns. Oder soll jeder, der jetzt krank wird, auch jeder, der irgendeine Erkältung oder sonst was hat, soll der die Ältesten zu sich kommen lassen? Soll der dann gleich die Ältesten rufen lassen? So, dass die Ältesten immer so was mit dem Blaulicht auf dem Autodach rumfahren und sagen, jetzt muss ich schnell zu dem, oh, der hat auch wieder ein Virus empfangen, jetzt wieder zu dem hin. Ja, manchmal wäre es vielleicht eine Hilfe und wäre schön, wenn man so schnell gesunden könnte, aber das ist es nicht, was Jakobus hier uns sagen will. Was wir hier sehen, dass Jakobus hier von den Ältesten spricht. Ist jemand von euch krank, der lasse die Ältesten kommen, also mehrere Ältesten. Also nicht nur einen Ältesten. Das ist auch das, was uns allgemein die Bibel zeigt, das Normale ist in einer Gemeinde, dass mindestens zwei Älteste da sind. Das ist bei uns hier eigentlich ein Ausnahmefall, dass hier ich jetzt nur der einzige Älteste bin. Aber auf Dauer muss irgendwann eine zweite Ältestenschaft zustande kommen. Bei einer größeren Gemeinde sowieso. Dann sind es auch drei oder vier oder fünf, je nach Gemeindegröße. Sollen die Ältesten kommen? Also dass vielleicht dann zwei hingehen, wenn sie gerufen werden. Befassen wir uns mit dieser Anweisung des Jakobus. Jakobus sagt oder stellt zunächst die Frage, ist jemand krank? Könnte man ein Fragezeichen dahinter machen. Im griechischen Grundtext steht hier das Wort Asthenai. Das bedeutet, ohne Kraft zu sein. Einfach ohne Kraft zu sein. Mehr steht hinter dem Wort nicht, oder schwach zu sein. Ist vielleicht auch ein bisschen schlecht übersetzt, meiner Ansicht nach. Weil unter Krankheit verstehen wir eigentlich sofort was anderes. Aber im Grundtext heißt es nicht viel mehr als ohne Kraft zu sein oder schwach zu sein. Und man muss hier beachten, dass keine Begründung vorliegt, dass diese Schwachheit oder diese Kraftlosigkeit einfach nur auf körperliche Krankheiten oder auf körperliche Schwachheiten zu beziehen ist. Also ich bin heute körperlich krank, also hole ich den Ältesten. Ja, so ist es nicht gedacht. Es ist bei weitem nicht nur auf körperliche Krankheiten oder auf körperliche Schwachheiten zu beziehen. Der Kommentar von John F. Walford sagt hierzu: Zwar wird dieses Grundwort in den Evangelien auch für körperliche Krankheiten verwendet, ja. Doch in der Apostelgeschichte und in den Briefen des Neuen Testamentes bezieht es sich ganz allgemein auf den schwachen Glauben oder auch auf ein schwaches Gewissen. Finde ich sehr interessant. Es lässt sich darauf schließen, dass Jakobus hier nicht allgemein von den Bettlägerigen und Kranken spricht, sondern er spricht von allen, vor allem von denjenigen, die inmitten der Leiden moralisch und geistlich müde und auch schwach geworden sind. Es kann mit körperlichen Leiden zusammenhängen, ganz sicher, können aber auch ganz andere Gründe sein. Der Brief an die Hebräer zeigt uns, dass wir tatsächlich schwach und müde werden können im Glaubensleben. Hebräer 12, Vers 3 sagt: Achtet auf ihn, er meint den Herrn Jesus, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Der Schreiber des Hebräerbriefes weiß, ein Gläubiger, der kann ermüden, der kann matt werden, der kann schwach werden, der kann den Mut verlieren. Und deswegen ruft er auf: Achte auf ihn, also zuerst auf Jesus, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich selbst erduldet hat. Auch Jesus sehen wir hier in diesem Leid, in dieser Leidensphase drin. Er musste viel von den Sündern ertragen und er hat es einfach erduldet, diese schwere Situation. Schau auf den Herrn Jesus, damit du nicht müde wirst und den Mut verlierst. Wir sollen an Jesus festhalten und von ihm lernen, was er erduldet hat. Natürlich spricht die Bibel auch an anderen Stellen davon, dass man sich auch gerade der Kleinmütigen und der Schwachen annehmen soll und auch sie trösten soll. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Dort heißt es: Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnet die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmet euch der Schwachen an, seid geduldig gegen jedermann. Das ist aber nicht nur eine Aufgabe von Ältesten und Hirten, sondern das ist eine Aufgabe von jedem von uns als Glaubensgeschwister. Verwarnet die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid geduldig gegen jedermann. Doch wie gesagt, wir möchten es auch keinesfalls ausschließen, dass man auch geistlich kraftlos und schwach werden kann, wenn man eben auch in körperlichen Krankheiten drinsteht. Das kommt eben da auch sehr schnell, kann auch sehr schnell hervorgehen. Zum Beispiel lesen wir in Philipper 2, das könnt ihr mal aufschlagen, Philipper Kapitel 2, Korinther, Galater, Epheser, Philipper. Philipper Kapitel 2, Verse 26 und 27, da spricht Paulus von seinem Mitarbeiter, von Epaphroditus. Und dieser Epaphroditus, der wurde todkrank, der wurde sehr krank und Paulus sagte, ja, er wurde sogar todkrank. Und da fragt man sich ja, was war jetzt mit dem los? Er sagt hier in Philipper 2, Vers 26, denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank gewesen sei. Vers 27, er war auch wirklich todkrank. Aber Gott hat sich seiner erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit um die andere hätte. Also auch Paulus, er musste schwere Situationen durchmachen. Auch mit Mitarbeitern, die ihm geholfen hatten. Sie wurden sogar todkrank. Aber Gott hat diesen Epaphroditus wieder aufgerichtet. Er hat ihn am Leben erhalten. Und das war auch für Paulus eine große Ermutigung. Also, Schwachheiten können eben auch durch körperliche Krankheiten hervorgehen. Das kann auch sein, wenn jemand durch viel Leiden und Nöte hindurch muss, wie wir es anfänglich hatten. Es kann auch sein, dass es eben körperliche Gebrechen sind, womöglich sogar dadurch, dass man ganzen Einsatz für den Herrn bringt, wie Epaphroditus. Das muss kein eigenes Verschulden sein. Ein anderer Aspekt, auf den Jakobus hier eingeht, darf natürlich auch nicht übersehen werden. Mit dem Aspekt, da möchten wir uns nächstes Mal noch mehr beschäftigen. Heute nur ganz kurz. Und zwar gehen wir kurz nach Korinth. Schlag mal bitte mit mir noch den 1. Korintherbrief Kapitel 11 auf. 1. Korintherbrief Kapitel 11. Und das ist eine Sache, die darf man nicht übersehen, auch in Bezug auf Krankheit oder auf Schwachheiten. Denn Jakobus kommt hier auch auf Sünde zu sprechen. Denn Krankheit kann unter Umständen auch dazu dienen, dass Gott uns hier einfach in eine Erziehungsmaßnahme nimmt. Zum Beispiel hier in 1. Korinther 11, Vers 30, bekannt auch vom Abendmahl, hier sagt Paulus: Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Das ist erschreckend. Warum gab es bei den Korinthern so viele Schwache und Kranke? Warum sind sogar etliche vom Herrn weggenommen worden? Warum sind sie entschlafen? Das heißt, sie sind gestorben. Weil sie nicht mit ihren Sünden ins Gericht gegangen sind. Weil sie ihre Sünden immer weiter gepflegt haben. Einerseits hatten sie ihre Sünden nicht unter das Blut Jesu gebracht, andererseits hatten sie das Brot und den Kelch des Herrn nicht gebührend gewürdigt. Wahrscheinlich hatten sie einfach das Brot und den Kelch so während dem Essen rumgehen lassen und jeder hat gesagt, ja, schmeckt auch gut, nehmen wir mal ein Stück davon. Aber sie haben es nicht gebührend gewürdigt, wie es auch hier im Text heißt. Sie haben es einfach zur Sättigung als normalen Wein durch die Reihen gehen lassen und das Brot, um einfach sich davon zu nähren. Und Gott kann es durchaus zulassen, auch in solch leichtfertigem Umgang im Abendmahl oder mit der Sünde, uns mit Krankheiten zu belegen oder uns letztendlich sogar wegzunehmen. Krankheit und geistliche Schwachheit, die unter Umständen eben sogar zum Tode führen kann. Das sind einfach, sollte mal so ein kleiner Umriss sein, woher das alles kommen kann. Aber bitte Vorsicht, ich habe es schon mal gesagt, seid vorsichtig, wenn jemand auch krank ist oder Krankheiten ertragen muss. Das muss nicht unbedingt jetzt gleich Sünde sein oder eine Erziehungsmaßnahme vom Herrn. Es kann sein, muss aber nicht. Jakobus sagt, ist jemand von euch krank? Wir stellen die Frage, was soll er denn tun? Jakobus sagt, der lasse die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Und sie sollen über ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Also Jakobus gibt hier wieder Anweisungen, und zwar wieder im Imperativ, in Befehlsform. Der lasse die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Und hierbei müssen wir beachten, dass es die Verantwortung des Kranken ist, die Ältesten zu sich rufen zu lassen. Es ist nicht zuerst die Pflicht der Ältesten zu sagen, ja, wir kommen mal vorbei und dann beten wir für dich. Nein, das muss ein Verlangen des Kranken sein. Der Kranke muss das wollen. Wobei natürlich Älteste auch Hirten sind und sie sollen natürlich auch schauen nach Leuten, die längere Zeit krank sind, wie es denen geht und auch tatsächlich ihnen auch mal ein Wort Gottes bringen, ihnen auch Mut zu sprechen und so. Das sollte eigentlich ganz normal sein im Hirtendienst. Aber wenn der Kranke eben ein besonderes Gebet will von der Ältestenschaft, dann muss er sich schon selber melden. Und sagen, ich brauche jetzt das einfach, ich brauche euch Älteste und ich brauche euer Gebet. Und wir handeln jetzt nach Jakobus 5. Jakobus sagt an dieser Stelle auch nicht, dass es nötig ist, die Kranken zu den Ältesten hinzubringen. Ja, der Älteste wartet jetzt in den Gemeinderäumen, ja, soll der Kranke mal zu ihm kommen oder in der Wohnung. Nein, der Älteste soll hingehen. Der Kranke soll die Ältesten zu sich rufen lassen. Da sehen wir, dass hierin auch ein Stück weit die Betonung der Privatsphäre des Kranken liegt. Und wahrscheinlich, wenn entsprechende Schwachheit da ist, wird es oft eh schwierig sein, zum Ältesten oder zu den Ältesten zu kommen. Auch müssen wir hervorheben, dass hier keine Person gerufen wird, wenn man die Ältesten ruft, die die Gabe der Heilung haben müssen. Ja, ich hole die Ältesten nur, wenn ich weiß, dass da einer davon die Gabe der Heilung hat, die Gabe des Gesundmachens. Wir dürfen fest davon ausgehen, dass es diese Gabe heute noch gibt, dass Gott auch diese Gabe heute noch gebraucht. Das ist oft gar nicht im Vordergrund, das ist nicht so wie bei den großen Heilungsveranstaltungen, wie das oft propagiert wird. Aber Gott heilt auch heute noch und diese Gabe gibt es auch heute noch. Schöner wäre es ja, wenn man wüsste, da kommt jetzt einer, der diese Gabe hat und der wirklich auch heilen kann. Das wäre wahrscheinlich jedem lieb. Und wir wissen, in vielen Kreisen, da werden heute regelrechte Heilungsveranstaltungen angeboten, da können wir aber nicht mitgehen. Also ich kann das aus der Schrift her so nicht sehen. Und wenn man dann, dass man dann sagt, ja, und wenn derjenige kommt, dann kannst du Heilung erfahren. Und dann sind das sämtliche Gelähmte und Rollstuhlfahrer und sonstige Leute. Aber nein, das meint Jakobus nicht. Er meint keine Heilungsveranstaltung. Auch nicht, wenn die Ältesten zu jemandem nach Hause kommen. Jakobus sagt, rufe die Ältesten deiner Gemeinde. Warum die Ältesten? Weil Gott die Ältesten in die Gemeinde gegeben hat und weil die Ältesten von Gott für den Hirtendienst berufen sind und in diesem hohen Amt stehen, ist auch eine hohe Verantwortung. Und die Verantwortung auch für die Herde tragen. Wenn der Kranke nun die Ältesten zu sich gerufen hat, so gibt Jakobus eine Anweisung jetzt an die Ältesten. Was sollen jetzt die Ältesten tun? Hier lesen wir in Vers 14b. Und sie sollen über ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Also Jakobus gibt die Anweisung, die Ältesten sollen über den Kranken beten. Und hier sehen wir das auch im Gesamtzusammenhang, dass das Gebet in dieser Angelegenheit die Hauptsache ist. Das ist die Hauptaufgabe der Ältesten. Über ihn beten, das heißt, dass man vielleicht auch die Hände über den Kranken hält, je nachdem, oder die Hand auf die Schulter auflegt oder aufs Haupt, je nachdem. Es geht um das Gebet und dass man über dem Kranken betet, dass die Ältesten entsprechende Haltung einnehmen und auch der Kranke auch. Die zweite Anweisung, die Jakobus hier gibt, lautet, die Ältesten sollen den Kranken dabei mit Öl salben. Das ist auch eine Sache, wo schon viel diskutiert worden ist, was hier das Öl für eine Bedeutung hat. Ich habe hier auch bei verschiedenen Auslegern reingesehen, unter anderem auch bei Arnold Fuchtenbaum. Arnold Fuchtenbaum sagt, das griechische Wort für Salben ist der generelle Begriff für jede Salbung. Und so kann man diesen Begriff auch in den Evangelien finden. Zum Beispiel wurde der Herr Jesus auch mit Öl gesalbt. Zum Beispiel, wenn man mal hier in Lukas 7 reinschauen, Lukas 7, wer es mit aufschlagen möchte, Lukas 7, Vers 46, da war diese Sünderin, die im Hause, wo der Herr Jesus im Hause Simon des Pharisäers war, und sie hat sich da reingetraut. Und die Pharisäer, sie haben sich ja furchtbar darüber aufgeregt. Und jetzt fragt ihn Simon, der Pharisäer, ja, was das jetzt hier soll, dass diese Frau hier reinkommt und da den Herrn Jesus da seine Füße behandelt und ihn mit Öl salbt. So sagt er, du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Also Also hier sehen wir, dass auch der Herr Jesus gesalbt worden ist. In Markus 14, Vers 3, da wird auch von einer Frau gesprochen, vielleicht war es sogar die gleiche Frau, auch diese Sünderin, welche dem Herrn Jesus diese kostbare Nardenflasche über das Haupt ausgegossen hat, wo sich dann die Jünger drüber aufgeregt hatten. Also da sehen wir, dass auch hier Salbungen stattgefunden haben. Beispielsweise auch, als der Herr Jesus seine Jünger ausgesandt hatte. In Markus 6, Vers 13 heißt es, und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Die Jünger haben die Macht bekommen vom Herrn, um Kranke zu heilen. Sie salbten sie aber auch mit Öl. Das ist ganz interessant, das auch hier in diesem Zusammenhang zu lesen. Oder sagt der Herr Jesus in der Bergpredigt, bloß um einen Umriss zu bekommen, du aber, wenn du fastest, also wenn du schon fastest und dich dem Herrn hingeben möchtest, sollst du es nicht machen wie die Pharisäer, die dann äußerlich nur ein finsteres Gesicht hingezogen haben und dass ja jeder sieht, dass sie da fasten und ernstlich reingeschaut haben. Der Jesus sagt, wenn du fastest, so salbe dein Haupt. Das heißt, du kannst dich ruhig eincremen, du kannst dich ruhig salben, wie du sonst auch tust, und wasche dein Angesicht. Also so, dass es nach Möglichkeit niemand merkt, dass du fastest. Man soll sich also beim Fasten ganz normal pflegen und salben, wie sonst auch, um nicht seine Frömmigkeit äußerlich zur Schau zu stellen. Auch das wäre hier wieder dieser Begriff des Salbens. Allgemein wurde früher meistens mit Olivenöl gesalbt. Ich denke, besondere Ausnahmen sind eben gerade bei dieser Sünderin, die dann diese köstliche Nardenflasche über dem Herrn ausgegossen hat. Das war ja ein Jahreslohn, war was ganz Besonderes. Aber sonst eher mit Olivenöl. Und Öl ist unter anderem auch ein Symbol für den Heiligen Geist. Und gerade auch, wenn man den Kranken mit Öl salben soll, dann ist vielleicht einfach auch ein Symbol für die Heilungsmacht des Heiligen Geistes. Doch ich denke, man muss es dringlich auseinanderhalten. Wir wollen auf dieser Schiene nicht zu weit fahren. Es wird niemals das Öl sein, das Heilung vollbringt. Niemals. Sondern vielmehr das Gebet, das die Ältesten im Namen des Herrn vollziehen. Ich habe auch schon von manchen Kreisen gehört, da waren Älteste, die haben gesagt, ich muss immer ein Ölfläschchen bei mir haben. Weil wenn mich heute jemand anruft aus der Gemeinde, wenn das viele Leute sind, dann muss ich immer sofort bereit sein mit meiner Ölflasche. Aber ich hätte kein Problem, wenn ich zu jemand hingehen würde und kein Öl dabei hätte. Ganz bestimmt nicht, weil das Öl heilt selber nicht. Wir dürfen dem Öl hier keine Kraft zusprechen. Es soll eher etwas Symbolisches sein. Auch wenn wir im Abendmahl sind, bringt uns das Brot selber nicht weiter. Es hat Symbolkraft. Oder der Saft oder der Wein, den wir trinken. Es hat Symbolkraft. Und so ist es auch mit dem Öl. Es ist eher etwas Symbolträchtiges. Also es sollte das Gebet sein. Hier in Vers 14b lesen wir in Jakobus 5, Vers 14b. Wenn wir wieder auf Jakobus zurückkommen. Da heißt es, und sie sollen über ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und genau das ist wichtig. Im Namen des Herrn zu beten. Das heißt, im Auftrag des Herrn diesen Auftrag zu tun. Im Namen des Herrn. Und sie sollen auch in diesem Namen beten und eben auch salben, wenn sie das je tun. Und in Vers 15 zeigt uns Jakobus jetzt schon fast das Ergebnis. Vers 15. Was soll daraus hervorgehen? Oder was wird daraus hervorgehen? Jakobus rechnet fest damit. Er sagt hier, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Also wir sehen schon, das ist nicht etwas, wo Jakobus sagt, ja, mal schauen, ob da was dabei rauskommt oder nicht. Er sagt, wenn das wirklich im Gebet getan wird, dann wird es auch etwas bewirken im Namen des Herrn. Einerseits erwähnt Jakobus hier das Gebet des Glaubens. Es soll also geglaubt werden. Es soll damit gerechnet werden, dass der Herr hier eingreift, dass er etwas tun, dass er handelt. Natürlich wäre es merkwürdig, wenn die Ältesten jetzt kommen würden und sagen würden, ja, wir beten jetzt halt mal, aber wir glauben gar nicht, dass was geschieht. Vielleicht sieht man ja, der Kranke, der wird irgendwann in seiner Krankheit erliegen, er wird sterben. Dass überhaupt keine Chance mehr da ist. Wobei man eigentlich immer davon ausgehen sollte, dass der Herr vielleicht doch noch etwas tun kann. Aber wie gesagt, es geht nicht zuerst um die körperlichen Gebrechen. Kommen wir gleich noch drauf. Also Jakobus erwähnt hier eindeutig das Gebet des Glaubens. Und das ist für uns auch immer wichtig, dass wir aus dem Glauben heraus beten. Es wäre merkwürdig, wenn die Ältesten über dem Kranken beten würden und nicht den Glauben hätten, dass Gott jetzt wirklich hilft, dann könnten sie zu Hause bleiben. Bringt doch nichts. Doch geben tut es alles. So hat ja auch der bekannte Missionar James O. Fraser eines Tages berichtet. Er sagte, mir ist klar geworden, dass ich in den letzten Jahren viel Zeit im Gebet verschwendet habe. Er hat gebetet, aber er konnte sagen, ich habe viel Zeit im Gebet verschwendet. Und er konnte sagen, dass es überhaupt kein effektives Gebet war. Das sollte man sich schon mal überlegen. Und er sagte, ohne Glauben zu beten, das gleicht dem Versuch, mit einem stumpfen Messer zu schneiden. Oder wie mit dem Mann, wo wir gelesen haben vorher, dass er ohne geschärfte Säge sägen wollte. Das bedeutet, mit einem stumpfen Messer zu schneiden, viel Mühe für geringe Zwecke aufgebracht. Denn die Arbeit, die wir durch die Mühe des Gebetes erreichen, hängt von unserem Glauben ab. Gemäß eurem Glauben, sagt der Herr, nicht nach eurer Mühe geschehe euch. Also wenn wir auch viel Zeit für Gebet aufwenden, aber gar nicht glauben, dass der Herr handelt. Ja, du kannst dieses oder jenes tun, wenn es dir gefällt, Herr. Amen. Wo ist da der Glaube, bitte? Herr, ich rechne damit, dass du eingreifen wirst. Ich weiß nicht, wie du es machen wirst, wir wollen dem Herrn auch nichts vorschreiben, aber ich rechne damit, dass du dein Werk tun wirst und dass du dieses und jenes zustande bringst. Amen. Ich möchte es glauben. Hilf meinem Unglauben, wenn wir schon ungläubig sind. Natürlich müssen auch Älteste immer wieder ihren Glauben prüfen. Ich selber auch. Sollen wir wieder prüfen, wo stehe ich eigentlich? Ist der Glaube noch da, wie er schon da war? Oder muss ich wieder dahin kommen, dass der Glaube wieder mehr greift? Aber auch jedes einzelne Gemeindeglied, auch ihr alle, die ihr heute da sind, ihr müsst euch immer wieder fragen, wo steht mein Glaube? Glaube ich, dass Gott noch etwas tut oder glaube ich es nicht mehr? Und wenn Gott nicht eingreift derzeit oder wenn er jetzt gerade eben nicht viel bewirkt, wird er trotzdem noch etwas tun, dass Gott meine Gebete gebraucht? Und das ist ganz maßgeblich, denn ohne Glaube können wir Gott nie gefallen. Jakobus sagt hier, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Ganz klare Zusage, seine Verheißung. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Das ist natürlich wiederum die Frage, was bedeutet das jetzt? Heißt es, dass jetzt ein Rollstuhlfahrer von seiner Lähmung geheilt wird? Dass er jetzt aufsteht? Oder ein Blinder sehend wird? Oder was heißt das? Was bedeutet das, wenn Jakobus sagt, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten? Das heißt nicht, dass wir an erster Stelle von einer körperlichen Heilungsgarantie sprechen können, nein. Wobei natürlich Gott auch heute noch heilen kann, das haben wir vorhin gesagt. Aber wir überlassen das auch seinem souveränen Willen. Doch was meint Jakobus an dieser Stelle besonders? Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Das heißt, das Gebet des Glaubens wird den Kranken aus seiner verzweifelten, kraftlosen Lage herausbringen. Es wird ihn herausretten. Und selbst wenn man körperlich sieht, er wird wahrscheinlich irgendwann sterben, die nächste Woche vielleicht. Aber er kriegt sicher, und das ist die Zusage, die uns Gottes Wort gibt, er kriegt die Kraft, um aus seiner Verzweiflung herauszukommen. Er wird von Gott getragen. Gott holt ihn aus seiner kraftlosen, verzweifelten Lage heraus. Der Kranke wird aus seiner Schwachheit und Erschöpfung herausgerettet. Wobei natürlich der Herr Jesus auch eine erkrankte Person wieder völlig genesen lassen kann, das ist gar keine Frage. Das kann er hinzugeben. Denn als drittes sagt Jakobus, und der Herr wird ihn aufrichten. Er wird ihn aufrichten. Das ist wieder eine Zusage. Da lesen wir vielleicht so schnell darüber hinweg. Vers 15. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Also der Herr Jesus wird diese Person wieder in ihren Normalzustand zurückbringen. Vielleicht sogar geistlich noch weiterbringen. Die Person wird herauskommen aus seiner Niederlage, aus seiner körperlichen Schwachheit oder auch aus seiner geistlichen Schwachheit und Erschöpfung. Und an dieser Stelle, das sehen wir auch besonders, dass es letztendlich nicht das Öl ist, das den Kranken aufrichtet. Auch nicht der Älteste oder die Ältesten, sondern es ist der Herr, der sein Werk tut. Es ist der Herr und es wird immer der Herr sein, der sein Werk tut, wenn wir nur daran glauben. Und daran wollen wir auch weiterhin festhalten. Es gibt natürlich auch genügend Älteste, die kenne ich auch, die der persönlichen Überzeugung sind, dass man nicht unbedingt mit Öl zum Kranken kommen muss. Das kann man tun, aber man braucht sich überhaupt nicht auf das Öl verlassen. Es ist eine schöne Zierde. Wohl war das damals vielmehr im Orient eine Sache, was einfach ganz normal war, dass man auch den Kranken gesalbt hat. Ich denke, es ist einfach wichtig, dem Kranken wohl zu tun. Vielleicht ist es auch heilsam, wenn man ihn ein bisschen streichelt beim Gebet, ihm Mut zuspricht. Das kann mit Öl sein oder auch nicht mit Öl, aber das Öl ist nicht das Maßgebliche. Und wie bereits angekündigt, gehört natürlich in diesem Gesamtzusammenhang noch eine sehr wichtige Sache dazu. Jakobus sagt hier in Vers 15 im zweiten Teil, und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Er kann also auch durch Sünden in diese Situation geraten sein. Aber darauf möchte ich, so Gott will, dann in der nächsten Woche noch spezifischer eingehen, wenn wir dann auch den Jakobusbrief zum Schluss bringen. Abschließend möchte ich für heute nochmals die drei Punkte hervorheben, die wir jetzt miteinander angesehen haben. Ganz praktische Anweisungen. Erstens, leidet jemand Unrecht, der bete. Das können wir uns ganz gut behalten, ganz praktisch für unseren Glaubensalltag. Ist jemand guten Mutes? Zweitens, der singe Psalmen. Singe und spiele dem Herrn, erfreue ihn und erbaue dich auch selbst darin. Drittens, ist jemand von euch krank, also jetzt in diesem rechtverstandenen Sinne, ist jemand von euch in extreme Schwachheit geraten, so lasse er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Möge uns unser geliebter Herr uns durch seinen Geist immer mehr Verständigkeit auch in diesen Dingen geben, dass wir diese Dinge im richtigen Zusammenhang erkennen und auch richtig einzuordnen wissen. Aber sie auch, wo es uns das Wort Gottes zeigt, wirklich auch zur Ausführung bringen. Es ist gut, wenn wir uns damit befassen. Möge euch der Herr auch darin segnen. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, geliebter Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du unser Herr und Gott geworden bist, dass du uns auch durch so viele verschiedene Bibelstellen aufzeigst, dass wirklich alles in deiner Hand ist, dass du Lebenssituationen bei uns zulässt. Wenn die Bibel von Unrecht leiden spricht, müssen wir auch damit rechnen, dass wir auch in verschiedenen Lebenslagen auch dahin kommen, dass wir Unrecht leiden und auch ertragen müssen. Und wir möchten bitten, Herr Jesus, dass du uns hilfst, dass wir uns niemals von dir abwenden, oder dass wir sagen, das Gebet hilft doch nicht, oder Gott hört mich nicht. Wir möchten beten, dass du jedem, der auch hier im Raum ist, den rechten Glauben schenkst, die rechte Auferbauung, und auch, Herr, den rechten Zuspruch und den rechten Kraftzufluss, dass jeder, Herr, weitere Schritte mit dir tut, nah bei dir bleibt. Und wenn jemand in Notlage von uns ist, dass er wirklich ins Gebet geht, dass er deiner hat und dass er sehen darf, Herr, wie du, Herr, ihn durchträgst, wie du Gnade schenkst, wie du Zufluss schenkst, wie du aber auch Herzen veränderst, wie du Situationen veränderst und uns auch wieder herausbringst. Dafür möchten wir dir von ganzem Herzen danken. Wir möchten dir danken, dass du uns aber auch, Herr, immer wieder durch deinen Geist im Herzen erinnerst, wenn wir Lieder gesungen haben, wenn es uns gut geht, wenn wir fröhlich drauf sind, ja, dass du darin gelobt und gepriesen wirst, auch in unserem Herzen, dass sich da wirklich auch geistliche Lieder abspielen dürfen, dass da wirklich etwas von deinem Tempel zu vernehmen ist. Wir möchten dir auch dafür danken, für dieses Wunder, das auch dein Geist in uns immer wieder tut. Und so möchten wir dir danken, Herr, dass du uns auch diese festen Zusagen gegeben hast, wenn wirklich Kraftlosigkeit und Schwachheit vorhanden ist, dass wir da auch diese Anweisung des Jakobus auch in Betracht ziehen dürfen, ja, sie auch zur Anwendung bringen dürfen, wenn entsprechende Not vorhanden ist, auch die Ältesten zu rufen und auch mal über sich beten zu lassen. Wir möchten dir danken, dass du uns weiterbringen möchtest und dass du selber der Wirkende sein möchtest in unserem Glaubensleben, aber auch hier in der Gemeinde, und dass wir ein Zeugnis für dich sein können und dass wir mehr und mehr von dir, Herr, und von deiner Fülle leben und lernen. Ja, das möchten wir alle. Wir möchten uns, Herr, danach ausstrecken, gefüllt zu sein mit dir und von dir her zu leben. Segne uns auch heute ganz reich in unserer Gemeinschaft. Wir danken dir. Amen.